Hallo zusammen, herzlich willkommen bei diesem Panel. Mein Name ist Camille Rousseau, ich bin Mitglied der Digitalen Gesellschaft und ich freue mich außerordentlich, dass ich dieses Panel hier ankündigen darf. An einem Abstimmungswochenende wie diesem wird einem eigentlich im Vorfeld einmal mehr klar, wie präsent Politik in unserem Leben ist und wie viele verschiedene und gegenläufige Interessen es in dem Land gibt. Was weniger sichtbar ist, ist, wie viel Geld dahinter steckt, um eben diese Interessen vertreten zu können. Mit dem neuen Transparenzgesetz ist es so, dass die finanziellen Mittel, die hinter Kampagnen stecken, offengelegt werden müssen. Nur wissen wir vermutlich alle, dass Daten alleine nicht reichen, um das der Bevölkerung zu vermitteln, was da eigentlich dahinter steht. Und dieses Problem oder diese Fragestellung haben die beiden Herren hier zu meiner Linken angegangen, und zwar mit ihrem Projekt Money in Politics, wo es genau um diese Verbindung von Geld und Politik geht. Ich möchte Sie kurz vorstellen, das ist der Balz Oertli, er ist Journalist beim Recherchekollektiv WAF und der Luca Obertüfer, der ebenfalls beim Recherchekollektiv WAF als Journalist tätig ist. Er ist zudem Freund von Open Source Software. Und ja, the floor is yours.
Ja, herzlichen Dank und herzlich willkommen. Wir sprechen heute über Geld und Politik und eben, ich bin Balz, das ist Luca, wir sind vom Recherchekollektiv WAF, ein Recherchekollektiv aus Zürich, und ich verspreche, es gibt keine Grafiken außer diese, aber das ist aus dem Jahr 2019, ein EuroPAM, das European Public Accountability Mechanism Forschungsprojekt von der EU finanziert, hat sich 2019 damit beschäftigt, wie transparent sind eigentlich Politikfinanzierungen in allen Ländern des europäischen Kontinents, und wie ihr die lange Liste entnehmen könnt, waren wir da nicht so gut. Wir waren also mit Abstand, also wenn man die Details dann zu lesen beginnt, wird einem schon klar, es gibt noch sehr viel Luft nach oben. Und wieso ist es eigentlich wichtig, wer Geld oder was Geld in der Politik bedeutet, ist eigentlich einfach sehr simpel, dass in der Schweiz gibt es keine staatliche Politikfinanzierung, also Parteien, jegliche politischen Akteure, oder die meisten sind eigentlich einfach Vereine, die fast ausschließlich von Spenden leben. Das heißt auch, dass das die Geld, jegliche Politik, die man machen will, kostet ja immer Geld, ist immer sehr teuer. Man muss immer, bevor man eine Kampagne machen kann, muss man sich überhaupt fragen, kann ich mir das leisten? Das heißt, man muss die Leute suchen, die eigentlich das Geld haben. Und insofern ist die Entscheidung, eine politische Kampagne zu machen oder eben was wichtig ist, was wirklich diskutiert wird und wie man Einfluss nimmt, einfach eine Geldfrage. Und in der Schweiz ist die, wie diese knuffligen Portemonnaies darstellen sollten, war das lange Zeit absolut verschlossen. Wir wussten also nicht eben, wer bezahlt Politik und wo kommt dieses Geld eigentlich her. Das hat sich jetzt in der Schweiz ein bisschen geändert, und in dem kurzhistorischen Abriss war der erste Punkt eigentlich, dass 2016 wurde eine Volksinitiative gestartet, also eingereicht, die Transparenzinitiative. Die kam in der Bundespolitik damals jetzt nicht auf so viel Gegenliebe, weil man in der Schweiz jetzt nicht so, in der Schweizer Politik nicht sehr gerne über Geld spricht. Es gab dann aber eine Überraschung, dass 2018 im Kanton Schwyz ein Transparenzgesetz angenommen wurde, zur Überraschung aller. Und das hat auf der Bundesebene dann einiges an Druck ausgelöst, worauf sich dann der Nationalrat dazu beschlossen hat, einen Gegenvorschlag auszuarbeiten, und der ist jetzt in Kraft. Das heißt, wir haben zum ersten Mal in der Schweiz die Situation, wo teilweise offengelegt werden muss, wer mit wie viel Geld Politik macht. Ich sage teilweise, weil die Regeln sind wirklich ein Anfang, sie sind sehr lax. Es gibt eigentlich einfach zwei Bestimmungen. Das sind Artikel 76b bis K, das Bundesgesetz über die politischen Rechte. Und die sagen, dass Kampagnen, also alle Leute, die eine Kampagne für eine Abstimmung oder Wahl machen, die müssen ihr Budget und ihre Schlussabrechnung offenlegen, wenn die mehr als 50.000 Schweizer Franken beträgt. Und darüber hinaus müssen sie dann auch Einzelspenden über 15.000 offenlegen. Und dann die nationalen Parteien, die müssen einmal pro Jahr ihre Einnahmen inklusive der Spenden und der Beiträge der MandatsträgerInnen veröffentlichen. Das heißt, wir haben jetzt, wenn wir zurückkommen zu unserem Portemonnaie, die Situation, wo das so ein bisschen ausgeschüttet wird, und jetzt liegt da sehr viel rum. Und da kommen wir eigentlich zum Problem. Im Gesetz steht, das muss veröffentlicht werden. Das steht nicht wirklich mir. Und das bedeutet, dass die zuständige Stelle, das ist die eidgenössische Finanzkontrolle, die hat ein sehr schwaches Mandat. Also ihr wurde nicht gesagt, ihr müsst das in einem super Tool veröffentlichen, das wunderbar für alle zugänglich ist, sondern sie müssen es einfach veröffentlichen. Und sie müssen es darüber hinaus nur für 5 Jahre veröffentlichen. Dann darf das irgendwo in der Ecke des Bundesarchivs wandern und aus dem Auge, aus dem Sinn. Das Register ist für alle zugänglich, politikfinanzierung.efk.admin.ch. Ich empfehle euch da mal drauf zu gehen, es ist eigentlich noch interessant, was da für Zahlen alles sind. Ich habe ein Beispiel hinausgesucht, aktuell. Das ist die Allianz Nein zur 13. AV-Rente. Die hat ihren Sitz in Zürich. Die hat für die jetzt morgige Abstimmung ihr Kampagnenbudget veröffentlicht. Da sehen wir Gesamtbetrag der Einnahmen, 3,5 Millionen. Das sind mehrheitlich Einnahmen durch monetäre Zuwendungen, also Spenden. Und dann haben sie noch etwas durch nicht monetäre Zuwendungen. Das sind so Dienstleistungen, die halt gratis gemacht wurden für die Kampagne. Das ist eigentlich sehr interessant. Ein kleiner Punkt, man sieht auch noch das Geld hier unten, es wird ausgegeben, damit die Abstimmungsvorlage abgelehnt wird. Also man kriegt eine Richtung. Wenn wir jetzt zurückkommen zu unserem Portemonnaie, dann ist das eigentliche Problem aus unserer jetzt auch journalistischer Sicht, ist, das sind vollkommen unstrukturierte Daten. Das ist, man kann darauf gehen, die Webseite, die hat keine Suchfunktion. Ich kann nicht einfach irgendwie AV eingeben und sehe dann alles zur AV. Ich muss mir das wirklich so durchklicken und dann zusammenrechnen, damit ich eigentlich weiß, wo kommt das Geld der AV-Initiative jetzt her und wer hat da wie viel. Es gibt eine Exportfunktion, das ist eine Excel-Exportfunktion, ein bisschen technisch, aber die besitzt keine IDs, also ich kriege einfach eine lange Liste von irgendwelchen Offenlegungen und ich habe mich jetzt da recht eingearbeitet, ich kann jetzt in etwa einer Stunde die Aussage machen, welche Spenden alle in den Nationalratswahlen eingegangen oder offengelegt wurden. Aber ich habe sehr lange gebraucht, bis ich mit meinen limitierten Excel-Skills das hingebracht habe. Genau, und der letzte, also ein kleiner, aber doch für uns jetzt sehr wichtiger Punkt ist, die Finanzkontrolle darf die Daten nicht verändern. Das sind Selbstdeklarationen der AkteurInnen. Das heißt, es gab in den Daten sehr lange eine Annie Silberschmidt, bis dann irgendwann die Annie Silberschmidt verschwunden ist, weil Andri Silberschmidt wahrscheinlich gemerkt hat, dass er seinen Namen falsch geschrieben hat und das geändert hat. Und wir in den Daten sehen wir das nicht, dass es keine Annie Silberschmidt gab, sondern die ist dann immer noch da, aber hat halt einfach plötzlich keine Spende mehr offengelegt. Der letzte Punkt ist, es gibt noch Schlupflöcher en masse, aber da kommen wir dann am Schluss noch dazu. Und das ist eigentlich unsere Ausgangslage. Wir haben gesagt, das ist irgendwie noch nicht das Ziel. Das Gros der Menschen in der Schweiz kann damit nicht so viel anfangen und kann damit nicht beantworten, wie viel Geld ist jetzt eigentlich da in der Politik im Spiel. Wir bleiben bei den Portemonnaies. Was man eigentlich sucht, oder ist eine Datenbank oder ein Tool, wo man anschauen kann, wer hat jetzt da wie viel Geld, also die Portemonnaies ein bisschen angeschrieben sind. Deshalb haben wir uns zusammengetan mit Open Data Investigative und Lobbywatch und haben diese Webseite Money in Politics kreiert. Wir zeigen sie euch dann gleich noch, wo wir diese Daten alle miteinander verbunden haben, bereinigt haben und aufbereitet haben, sodass man jetzt einfach suchen kann, AV, und dann sieht man, wie viel Geld ist da eigentlich im Spiel oder veröffentlicht und wo kommt das her. Luca wird euch jetzt noch etwas über die technischen Details dieser Seite verraten, bevor wir sie euch dann auch zeigen.
Genau, danke. Ich werde euch zuerst zeigen, welche Daten oder in welcher Form die Daten vorhanden sind und dann, was wir aus diesen Daten gemacht haben. Das einerseits mit dem Ziel, ein bisschen zu zeigen, welche Aspekte von der Veröffentlichung der Daten auch welchen Einfluss hat darauf, wie viel Arbeit das es braucht, um etwas damit machen zu können. Andererseits, weil wir auch versucht haben, einen technischen Aufbau zu haben, der auch auf andere Projekte, wo wir eine ähnliche Ausgangslage haben, also dass Daten aus verschiedenen Quellen nochmal weiter aufbereitet und transparent gemacht werden sollen, zu kreieren. Ihr seht hier die erste Datenquelle, das ist die Webseite, wo diese Daten veröffentlicht werden. Und da gibt es so verschiedene Register, nach denen man sortieren kann. Und es ist grundsätzlich in dieser ordnerähnlichen Struktur gehalten. Und dahinter gibt es eine Datenabfrage, die die Daten aber bereits schon so liefert, wie sie, also in derselben Struktur, wie sie dargestellt werden. Genau, also das ist mal eine Quelle, die wir nutzen konnten, die aber noch keine programmatische Abfrage zulässt. Also wo wir jetzt zum Beispiel nicht sagen können, wir möchten alle Kandidatinnen und dann Eigenschaften von diesen Kandidatinnen, sondern wir müssen uns ein bisschen auf diese Struktur verlassen und dort herausnehmen, was wir wollen. Dann gibt es den Export, der von der EFK glücklicherweise auch zur Verfügung gestellt wird, wo die Daten nochmals in einer flachen Datenstruktur zur Verfügung gestellt werden. Und hier ist vielleicht ein bisschen zu sagen, es gibt sowohl bei den Daten von der Webseite als auch bei den Daten im Excel-Export gibt es Vor- und Nachteile. Also bei den Daten von der Webseite gibt es einige Vorteile, wie zum Beispiel IDs bei gewissen, also eindeutige Identifikationsnummern für gewisse Daten, womit wir sagen können, ob sich etwas verändert hat oder nicht. Und beim Excel-Export gibt es diese IDs nicht. Also wenn sich etwas verändert, dann haben wir eben dieses Problem, dass wir nicht sagen können, dass es sich verändert hat, sondern es ist je nachdem für uns einfach ein neuer Eintrag. Dafür ist der Excel-Export strukturierter, kann man sagen. Und dann gibt es noch eine letzte Datenquelle. Das ist der Linked Data Datensatz zur Politikfinanzierung, der auf Lindas veröffentlicht wurde. Das wäre eigentlich so das Ideal, oder auch die würde der Grundidee von Open Data entsprechen mit Linked Data, also wo man auch zu anderen Datensätzen nochmals Verknüpfungen hat, wo wir auch programmatisch Abfragen machen können von Daten, die wir wollen. Dort war jedoch das Problem, dass nach den Wahlen im letzten Jahr keine neuen Daten mehr aufgeschaltet wurden. Das heißt, wir mussten dann wieder zurückgehen auf eine Kombination der anderen beiden Datensätze, anstatt uns auf die Linked Data Daten verlassen zu können. Genau. Dann ganz kurz zu was wir mit diesen Daten machen. Der erste Schritt ist der Download dieser Daten. Dazu gibt es einen Scraper, der von Lukas von Vlaar kreiert wurde, wo diese Daten heruntergeladen werden und wir diese in eine kleine Datenbank einspeisen, damit wir dort sozusagen die ersten Daten verknüpfen können. Und dann laden wir eben auch noch dieses Excel runter und benutzen dann diese beiden Datenquellen, um Daten, also um Einträge zu verknüpfen und sagen zu können, eben, welche Kandidierenden haben welche, gehören zu welcher Kampagne, welche Spenden gehören zu welcher Kampagne und so weiter. Daraus machen wir dann wieder eigene Updates sozusagen für eine Datenbank, für die Datenbank von Geld und Politik. Die Idee dahinter ist ein bisschen, dass wir einerseits dort ein Archiv haben von diesen Daten, also dass wir auch eben diesen Punkt von der begrenzten Speicher oder begrenzten Veröffentlichung dieser Daten, ja, also nicht umgehen, aber dass wir so diese Daten längerfristig speichern können. Und dann gibt es eine weiterführende Pipeline oder so eine ein Weg, den die Daten dann nehmen, wo wir nochmal gewisse Berechnungen auf den Daten ausführen und vor allem auch Verknüpfungen. Dabei ist auch wichtig zu sagen, dieses Problem zum Beispiel von, es gibt keine Verknüpfung zwischen, also es gibt keinen Eintrag für eine bestimmte Firma oder eine Person, sondern je nachdem, wenn diese Person oder Organisation in verschiedenen Rollen in diesen Daten auftaucht, also zum Beispiel als Spenderin oder als Kandidatin, dann sind diese nicht per se verknüpft. Das heißt, das ist ein Schritt, den wir bei Geld und Politik selber machen müssen, dass wir diese Zuweisung machen von kandidierenden Spenderinnen zu einzelnen juristischen oder natürlichen Personen. Das heißt, wir machen einerseits die Verknüpfung von welcher Spende gehört eigentlich zu wem, und wir müssen auch viel noch manuell bearbeiten und zuweisen, diese Daten bereinigen. Und da ist ein Vorteil auch von dem, was wir jetzt machen oder dieser ganzen Kette von Technologien, die wir benutzen, dass sozusagen jede Änderung auch gespeichert wird. Also dass wir durch ein Update, was jeden Tag geschieht, können wir eigentlich nachvollziehen, was hat sich geändert, eben wenn wurde etwas verändert oder wann ist etwas gelöscht. Ja, genau. Ein weiterer Vorteil ist, dass durch die Technologie, die wir benutzen, Directus, gibt es auch automatisch eine API, die benutzbar ist, also GraphQL und REST. Genau, und damit können wir nicht nur die Daten auf Geld und Politik darstellen, sondern längerfristig ist das natürlich auch das, was man sich wünscht eigentlich von diesen Daten, dass es eine Möglichkeit gibt, diese Daten programmatisch abzufragen. Genau, damit wären wir schon beim Vorstellungsteil der Seite.
Ja, oh, jetzt kommt der große Moment, es hat nicht geklappt. Muss ich so irgendwo durchfahren? Oh, technische Probleme. Verrückt. Jetzt hat es geklappt, genau. Das ist unsere Seite. Es geht um die Politik und das Einfachste ist, man kann hier AHV eingeben und suchen. Und dann findet man hier die AHV-Initiative. Und dann sieht man hier das Total der Ja-Kampagnen links, 2,7 Millionen, das Total der Nein-Kampagnen, 3,5 Millionen. Und man kann auch dann da unten sehen, dass die Ja-Kampagne ist der Schweizerische Gewerkschaftsbund, die UNIA, die SP und dagegen ist dann diese Nein-Allianz, die wir da vorher schon gesehen haben. Und man sieht unten dann auch zum Beispiel die Spenden, die da hier eingegangen sind. Da sieht man bei der Ja-Seite, Szene Schweiz, SSM, ESPA, KAPAS, SCV, UNIA, alle verschiedenen Mitglieder des Schweizerischen Gewerkschaftsbund haben noch ein bisschen Geld gegeben, inklusive nicht zum Beispiel ja, KAPAS oder so. Und man sieht auf der Seite der Nein-Allianz, das kam die verschiedensten Formen von Arbeitgeberverbänden kommen da vor. Genau. Oder man kann auch einzelne Personen suchen oder man kann zum Beispiel können wir die Swiss Re suchen und dann sieht man hier das Unternehmen Swiss Re und dann sieht man hier, die haben 30.000 Paar Spenden gemacht in den Schlussabrechnungen. Ich kann draufklicken, das war die FDP Zürich, die hat von der Swiss Re 30.950 Franken bekommen. Und das Letzte wäre noch, man kann auch zum Beispiel Herrn Josic eingeben. Und dann kommen wir zu Daniel Josic und sehen hier, das ist jetzt auch eine, man kann hier die Wahl noch auswählen, ich kann hier die Ständeratswahlen auswählen. Sehen wir hier, er hat diese Kampagne führt er, das ist eine Einzelkampagne, hat er geführt für Daniel Josic, das waren 218.000. Und von diesen Spenden profitiert er, das wären diese hier, eine Sachleistung der SP, die SP-Bezirk Meilen und dann hat er noch als Ständeratskandidat, muss er das, 4 anonyme Spenden offengelegt, die er halt nicht weiß, wer ihm das Geld gegeben hat. Genau. Und das Prinzip dahinter ist einfach, wir haben die Daten so verknüpft, dass sich halt Daniel Josic jetzt halt auch, wenn ich auf allen verschiedenen Ebenen sehen kann, ich kann sehen, wenn er eine Spende gemacht hat, das wäre zum Beispiel, wenn wir jetzt da die Frau Martullo Blocher suchen. Hier sehen wir, dass
Sie hat eine Spende von 100.000 gemacht an die SVP und sie hat selbst eine Kampagne geführt für 140.000. Das heißt, sie hat eigentlich nicht 140.000 ausgegeben oder offengelegt für diesen Nationalratswahlkampf, sondern 240.000. Und im Register der EFK ist das nicht verbunden. Also wenn Frau Matula Blocher als Spenderin irgendwo aufgeführt wird von der Kampagne der SVP, die hat ja dann angegeben, wir haben diese Spenden, dann wird das nirgends verbunden mit Frau Matula Blocher als Kampagnenführerin. Ja, das ist unser Tool. Und ja. Oh. Oh. Und dann haben wir, glaube ich, noch einen letzten Slide. Genau. Und zwar mit unserem Projekt haben wir uns eigentlich drei Ziele gesetzt. Wir haben gesagt, wir wollen die Daten aufbereiten und archivieren. Das haben wir jetzt gemacht. Die Webseite hat ein paar Hiccups, aber das kommt dann schon noch. Aber wir haben uns auch gesagt, das Gesetz hat extrem viele Lücken. Also erst ab 50.000 und so. Und wir wollen auch irgendwie schaffen, dass unsere Webseite Kontext gibt, insofern, dass sie zwei Sachen sagen kann, dass sie die Grenzen dieser Transparenz aufzeigt und die Interpretation der Daten erleichtert. Weil die Daten sind an sich immer noch sehr abstrakt. Und das ist eigentlich jetzt der Teil, der jetzt kommt. Wir sind daran, um uns zu überlegen, was können wir einbauen, verbinden, um damit eine vereinfachte Aussage zu ermöglichen. Sehr simple Vorschläge, mit denen wir uns jetzt befassen, ist zum Beispiel, dass wir die Daten mit Lobbywatch verbinden und dann würde man halt wissen, eine Person, die spendet, wer bist du? Und was ist deine Verbindung mit, gibt es Verbindungen mit Interessensgruppen? Oder ich sehe von einem, wenn irgendein Politiker ein Einzelbudget hat, dann sehe ich, wer vertrittst du eigentlich so im Parlament? Oder dass wir eine Input-Funktion machen, wo ja auch Medien, die viel recherchieren, zu halt den kleineren Budgets, dass man das irgendwie aufnimmt. Oder dass wir Berechnungen innerhalb den Daten machen, wie viel ist dann eben nicht offengelegt oder was fehlt, solche Sachen. Das kommt in den nächsten halben Jahr, machen wir das. Ja, und dann glaube ich, einfach herzlichen Dank. Das ist nicht nur vom WAF, sondern das Projekt ist, wir haben das zu viert gemacht mit Open Data, Investigativ, Lobbywatch und eben uns. Und wir freuen uns auf möglichst viele Suchanfragen.
Ja, vielen herzlichen Dank euch zwei für diese spannenden Ausführungen von eurem gemeinsamen Projekt. Es gibt jetzt die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Da vorne ist ein Saalmikro für diejenigen unter euch, die eine Frage stellen möchten. Bitte sehr.
Ja, herzlichen Dank nochmal euch beiden. Ich glaube, ich spreche im Namen von allen hier, wenn ich sage, ihr macht die Arbeit, die die Bundesverwaltung nicht macht und machen sollte. Und ich finde es auch sehr, sehr schön, wie die ganze Pipeline funktioniert und wie innovativ das alles ist. Das ist beeindruckend. Und einfach mal nochmal danke für diese wichtige Arbeit. Ich habe mehr noch eine Frage. Du hast gesagt, es gibt sehr viele Lücken in diesem Gesetz. Und mich würde interessieren, was findest du, sind die wichtigsten Lücken, die man stopfen müsste? So auch im internationalen Vergleich, gibt es das, was so direkt ins Auge sticht, was einfach fehlt?
Ja, also ich glaube, es gibt wirklich etliche Lücken. Also rein schon 50.000, alles darunter, 15.000 bei Spenden, alles darunter. Persönlich finde ich eine der wichtigsten Lücken, die ich glaube auch gar nicht so schwierig zu schließen wäre, sind so Gönnervereine. Das hier ist SWITO 1833, das ist nämlich die Supportervereinigung des Vereins Freunde der FDP des Kantons Schwyz. Und der Verein Freunde der FDP des Kantons Schwyz sind eben bekanntlich die Unterstützervereinigung der FDP Schwyz. Das ist also ein Gönnerverein vom Gönnerverein. Und das Prinzip hier ist eigentlich sehr einfach. Der Gönnerverein macht zwei Spenden, also insgesamt 80.000 Franken an, ich nehme an, die FDP Schwyz und an Petra Gössi. Und wir wissen gar nicht, was sind die 80.000 Franken. Also irgendjemand kann einfach eine Spende machen an so einen Verein und der Verein leitet dann das ganze Geld in Bulk weiter an die Kampagne. Und das heißt, hier ist es eine offengelegte Spende von diesem Gönnerverein, aber da drin könnten ja einige Spenden, die höher als 15.000 sind, vorkommen. Und das führt am Schluss auch dazu, dass es irgendwie gewisse interessante Merkmale gibt. Zum Beispiel, also ich entschuldige mich für das Beispiel der Familie Blocher, aber wenn ich Christoph Blocher nehme, ein alter Doyen der Politik, dann sehe ich, dass budgetiert war für die Nationalratswahlen, dass er 550.000 an die SVP Schweiz zahlen wird, hat er angegeben, würde er machen. In der Schlussrechnung fehlt er aber. Die Spende ist dann nicht passiert. Und ich persönlich, eine Unterstellung gebe ich zu, aber ich nehme an, Herr Blocher hat mehr als 15.000 Franken für den Nationalratswahlkampf irgendwie ausgegeben. Aber das wissen wir nicht, wie er das gemacht hat. Und das könnte eine Stiftung für bürgerliche Politik sein, die 500.000 Franken an die SVP gegeben hat. Wir wissen nicht, wo die 500.000 herkommt. Die Stiftung für bürgerliche Politik hat ihren Sitz in Zug und ist ein Gönnerverein der SVP.
Ich habe nicht verstanden, wie Sie sind finanziert. Sie sind ein Kollektiv. Und wird das Tool auf Französisch übersetzen?
Also ich bin Journalist beim WAF-Recherche-Kollektiv. Wir sind ein journalistisches Kollektiv aus Zürich. Das Projekt haben wir zusammen mit anderen Partnerorganisationen gemacht. Und hier ganz unten, wenn man das sieht, unten links sind die Partnerorganisationen. Und die erste Version jetzt, die man hier sieht, die wurde finanziert auch mit Stiftungsgeldern von der Hans und Ueli Vogt Stiftung, wenn ich richtig bin, und von Mercator Schweiz und von der Oertli Stiftung, die die Übersetzung bezahlt hat. Aber in Zukunft sollte es ja auch nicht mehr so viel Arbeit sein, weil man dann nur diese Verbindungen machen muss, und das wäre das Ziel, dass das dann spendenfinanziert ist. Hat so einen schönen Spenden-Button da. Wir danken herzlich. Und das Tool ist auch auf Französisch vorhanden. Es hat noch nicht ganz alles übersetzt. Weil es gibt zwei Sachen, die man übersetzen muss. Man muss halt die Seite da übersetzen, aber dann müssen wir all die Personen, die wir erstellen, also der Schweizerische Gewerkschaftsbund, müssen wir dann auch übersetzen. Und das ein bisschen arbeiten, das ist noch wie im Prozess. Und eine englische Version ist eigentlich auch mal noch in Planung.
Ja, ich muss meine Interessebindung gleich deklarieren. Michel Huissou, ich war bis 22 Direktor der Finanzkontrolle. Das heißt, ich habe miterlebt, diese ganze Kampf um den Verordnung, die Umsetzung von dem Gesetz. Erste Bemerkung, der Initiativkomitee hat einen gravierenden Fehler gemacht, indem sie die Initiative zurückgezogen haben. Ich bin sicher, die Initiative hätte die Mehrheit bekommen und wäre dann durchgekommen. Sie haben akzeptiert diesen Gegenvorschlag, und damit haben sie eigentlich schon verloren, weil dieser Gegenvorschlag hatte noch keine Verordnung. Und ab dem Moment, wo die Verordnung in Bearbeitung war, da hat man probiert, mit allen Mitteln zu schwächen, was im Gesetz war. Im Gesetz war nur von einer zuständigen Stelle gesprochen, die Rede. Ursprünglich war vorgesehen, die Bundeskanzlei macht das. Und der Walter Thurner hat gesagt, mache ich nicht gern, will keinen Streit mit der Partei, und ich habe sowieso die Ressourcen nicht. Und da sind sie zu EFK gekommen. Und da hatte ich das Problem, als die GSEF, EJPD mich angerufen hat, wollen wir das machen und damit mindestens das seriös machen, so seriös wie möglich, oder sagen wir nein, und dann stirbt eigentlich der Gegenvorschlag und die Umsetzung. Dann landet es irgendwie bei ein Big Four oder so ein Treuhandsfirma oder so. Haben wir akzeptiert, haben gesagt, aber die Verordnung muss gut sein. Die Verordnung war nicht gut. Wir haben gekämpft, um alles zu bringen, was möglich war. Es sind noch viele, viele Lücken. Und um die Frage zu beantworten, also du hast ganz schön gezeigt, Bats, diese Stiftungsspiele und so weiter. Ein anderes großes Spiel, das ist, ab wann ist man unterstellt? Wenn Sie eine Initiative lancieren wollen für, sagen wir mal, Todesstrafe, Einführung in der Schweiz, Sie können ruhig Geld sammeln, Sie können mit 10 Millionen einen Verein gründen, Sie können Unterschrift sammeln, da sind Sie immer noch nicht zu Transparenz gezwungen. Ab dem Moment erst, wo denn die Abstimmung gemeldet ist, ab diesem Moment müssen Sie die Spende zeigen. Wenn Sie starten ab diesem Moment mit 10 Millionen an der Kasse, kein Zwang zu Transparenz. Das bedeutet, wir haben wirklich da ein... Entschuldigung? Nein. Wir haben wirklich da ein Instrument, der nicht gut ist. Aber ich denke, ich wollte auch sagen, die Bemerkung vorher, was die Verwaltung nicht machen will, die Verwaltung will schon. Ich glaube, ich habe da keinen Zweifel über die EFK. Und ich glaube, wir haben beide ein BGÖ-Gesuch gemacht, um diese Prüfbericht der EFK zu kriegen, sodass sie auch veröffentlicht sind, weil ich bin überzeugt, es muss so sein. Ich habe persönlich ein BGÖ-Gesuch gemacht gegen meine ältere Arbeitgeber, aber ich finde wichtig, dass wir weiter kämpfen. Ich begrüße, was ihr macht, das ist super, aber es ist noch leider nicht fertig. Ja.
Ich glaube, das, was du sagst, das ist diese Spende der Verein Renteninitiative, das ist die Vorgängerorganisation des Komitees Renteninitiative, ja. Das ist der Verein, der bei der Renteninitiative die Unterschriften gesammelt hat. Und der hat sich selbst, also seiner Nachgängerorganisation, eine Spende von 135.000 gemacht. Und wir wissen nicht, wo das Geld herkommt. Genau.
Gibt es weitere Fragen? Oh, da ist noch jemand.
Ja, danke sehr für eure tolle Arbeit. Ein großer Teil davon war ja offenbar eben diese ganzen Daten abzugreifen. Und wenn wir doch hören, dass eigentlich die EFK dem Ganzen wohlgesinnt ist, ihr habt sicher nachgefragt, ob das nicht einfacher gehen würde. Und was habt ihr da für eine Antwort erhalten und wie sieht das in Zukunft vielleicht aus?
Soll ich warten?
Seid du? Ja.
Also ja, wir sind im Austausch mit der EFK und das ist ein guter Austausch. Ich glaube ganz ehrlich, das Budget ist einfach schon sehr beschränkt. Also die haben einfach nicht so viel Geld. Und vieles ist dann auch eine Geldfrage, halt kann man sich ein zusätzliches Feature leisten und halt schon auch politischer Druck. Wollen sie wirklich da sich die Finger anbrennen, indem sie jetzt Herr Silberschmidt anrufen und sagen, du André, du hast deinen Namen falsch geschrieben. Solche Sachen, glaube ich, sind schon auch drin. Und ich glaube, am Schluss ist ja, also das Politik für die EFK ist beauftragt, ein Register zu machen. Und die EFK Finanzkontrolle, das ist ein Register. Oder die erfüllt ihren Auftrag schon. Ich glaube, der Auftrag ist einfach sehr eng, aber den erfüllt sie schon. Und sie hat schon, das spüre ich, das Ziel, mehr zu machen. Aber der politische Wille, irgendwie mehr Ressourcen zur Verfügung zu stellen oder halt nicht möglichst alle Umgehungswege zu suchen, die es irgendwie gibt, der ist halt schon sehr klein, glaube ich. Also ich würde nie jetzt bei der EFK irgendwie sagen, dass die etwas nicht machen. Ich glaube, die können nicht, ja, oder nicht ihr Auftrag.
Ja, und also vielleicht jetzt zu den Exporten. Ich meine, dort wäre es jetzt eine einfache Möglichkeit, dass einfach IDs mitgeliefert werden. Dazu stehen wir auch im Austausch. Nicht. Also ich würde auch sagen, das war vielleicht zu wenig Austausch auch auf die Bedürfnisse von so einem Export, wenn man das halt nachher für ein Projekt wie dieses benutzen möchte. Aber nicht, dass sie es irgendwie kategorisch ablehnen.
Ja. Ich glaube auch für die EFK ist es nicht ihr Alltag, ein Datenprojekt zu machen. Also das merke ich auch im Austausch. Das ist auch wahrscheinlich wie das Wissen über was ist jetzt wirklich ein strukturierter Datensatz. Das nicht ja schon bei mir sehr limitiert, aber bei der EFK dann schon noch limitierter. Und halt ein Lernprozess, so, glaube ich.
Plant ihr eure Daten über eine API zu veröffentlichen, weil ich sehe noch nichts auf der Webseite?
Ja. Genau, das war jetzt eine Folie, für die wir nicht mehr Zeit hatten. Also es ist geplant, jetzt auch im nächsten halben Jahr, jetzt wo wir sozusagen mal eine stabile Grundlage haben, also sowohl die API nochmal in gewissen Punkten zu überarbeiten und zu veröffentlichen, also oder öffentlich halt zu dokumentieren auch, dass man sie wirklich gut nutzen kann, wie auch den restlichen Teil des Codes, also sowohl die ganze Pipeline, also was ihr gesehen habt, so wie wir die Daten holen und verarbeiten, als auch wie es nachher, also was im Hintergrund dann macht, die Verknüpfung etc. Genau.
Danke.